Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Heute mit Janine und Jens.
So, herzlich willkommen zur Weltpremiere der ersten Ausgabe von Freier Verkehr, unserem Podcast vor Live-Publikum. Sehr schön, haben doch einige den Weg gefunden, freut uns sehr. Und umso mehr freut es mich, Janine, dass wir das heute zusammen machen.
Ja, ich muss auch. Die Nervosität schwingt noch mit, aber es wird. Ja, Jens, vor damals, als wir noch jung waren, vor 1095 Tagen kam die Idee des Podcasts tatsächlich auf. Alle, die so gut in Mathe sind wie ich, das sind ungefähr 3 Jahre her, wo wir das erste Mal aufgenommen haben oder gestartet sind mit der Idee. Und jetzt sind wir hier, machen einen Video-Live-Podcast und ja, wir sind gespannt, wie es funktioniert.
Ja, ich erinnere mich noch ziemlich genau, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen mal eine Plattform, ein Medium schaffen für die Menschen, die wirklich in der Global Trade Management Welt, im Außenhandel und Logistik und Zoll in der Praxis unterwegs sind. Und damals waren schon Podcasts ziemlich angesagt, sind sie heute immer noch, heute vielleicht sogar noch mehr. Und Zoll-Podcasts gab es ein paar, ganz wenige, aber nicht so mit einem Fokus der Praxis, wo man Menschen aus der Praxis quasi zu Wort kommen hat lassen. Und wir haben gesagt, gut, lass uns das mal probieren, lass es mal starten. Und das ist jetzt, ja, ganz gut angelaufen, denke ich.
Daraus wurden bis jetzt 25 Folgen, über 14.000 Streams. Also ich glaube schon ganz gut, das Interesse ist da. Wir versuchen auch, uns immer zu verbessern und tiefer zu gehen. Ja, und freuen uns jetzt wirklich zu starten und mal eine neue Version zu probieren.
Genau, und diese Weltpremiere quasi, was liegt näher als eine Premiere mit einem Premierengast durchzuführen? Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir laden jemanden ein, der schon mal hier war, unseren allerersten Gast. Und ich freue mich sehr darauf, dass er hier ist.
Ja. Und wie immer im Freiverkehr, die uns regelmäßig hören, wissen, dass jetzt zuerst mal kurz ein Einspieler kommt zum Gast, dass wir mal reinhören, was er so treibt und wo er gerade ist. Dann würde ich sagen, Vorstellung ab!
Was macht man mit dem Premierengast eines Podcasts? Genau, er darf wiederkommen. Deswegen ist Ole Zimmer bereits zum zweiten Mal Gast bei Freier Verkehr. Vor allem auch, da seine erste Folge mit Abstand die meisten HörerInnen verzeichnet. Nicht verwunderlich, denn der Customs-Nerd, wie er sich selbst gerne bezeichnet, verfügt nicht nur über breites und tiefes Zollwissen, er kann es im Gespräch auch richtig gut rüberbringen. Dabei kommt ihm natürlich seine umfangreiche Praxiserfahrung zugute. So war Ole beispielsweise Junior Manager Customs bei Zalando, Zollbeauftragter bei Outfittery. Er arbeitete als Exportbereichsleiter bei DPD Geopost, als Zollexperte bei DHL und als Customs Compliance Manager bei ASOS. Und auch in seiner aktuellen Position, als Head of Customs beim Tax-Fintech-Unternehmen eClear, dreht sich alles rund um die Themen Import- und Exportabwicklung. Ein Fokus bei all seinen Stationen: Prozesse mit IT immer noch ein wenig smarter machen. Als ausgebildeter Informatikkaufmann hat er das quasi von der Pike auf gelernt. Ole, hello again bei Freier Verkehr.
Dankeschön. Fast schon ein alter Hase jetzt, der zweite Podcast. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
Klar, herzlich willkommen, Ole.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Wir sind auch sehr gespannt auf das heutige Thema dann. Aber erstmal, du warst ja mit Abstand der erfolgreichste Streamer bei uns. Meisten Klicks.
Mein Ego.
Ja.
Das gefällt mir natürlich sehr.
Wie geht's dir mit dem ganzen Ruhm? Kannst du damit umgehen?
Oh, ich habe Autogrammkarten nachher zum Verteilen natürlich dabei, klar. Nein, ich glaube, die Hauptumstellung ist so ein bisschen auch in den letzten Jahren passiert, dass ich so ein bisschen meine Stimme finde, die auch äußere und anfange, ein bisschen mehr Stimmung zu machen, auch meiner eigenen Meinung. Und da habt ihr mitgeholfen natürlich.
Da freut es.
Das freut uns natürlich. Die erste Folge vor 2 Jahren, die wir aufgenommen haben, Thema war damals, wie viel Zoll-Know-how braucht ein Unternehmen überhaupt? Also muss man überhaupt eine eigene Zollabteilung aufbauen? Kann man es outsourcen? Was ist dir so in Erinnerung geblieben? Neben diesem Ruhm, was ist geblieben? So die Knackpunkte, die Kernpunkte von der Folge damals.
Ja, es war ja immer schon eine Abwägungssache. Ja, wie groß bin ich als Unternehmen? Ich habe in kleinen Unternehmen gearbeitet. Da war ich die einzige Person für Zoll. Ja. Ich habe in Unternehmen gearbeitet, in größeren Unternehmen. DHL war einer von vielen im Zollbereich. Das hängt immer davon ab. Und das wird jetzt auch oft ein Thema sein, zu sagen, ja, es hängt davon ab. Es kommt drauf an. Ja, allgemein würde ich vielleicht sagen, es ist ein bisschen mehr notwendig. Neue Regularien, Lieferkettengesetz, CBAM, das hört ja nicht auf. Das auszusourcen wird sozusagen schwieriger und schwieriger, glaube ich.
Es hat sich ja einiges geändert. Wir haben den Einspieler gehört vom Online-Modehändler. Jetzt muss ich es ablesen, dass ich es auch ja richtig sage, von eClear Text Technology Innovation als Head of Customs. Was sind da heute so deine täglichen To-Dos? Gibt es überhaupt tägliche To-Dos da?
Ja, das ist schwer zu beschreiben. Gerade in einem Start-up, also wirklich mit 70 Mitarbeitern, wo man neue Produkte entwickelt, kann man schwer vorhersagen, was passiert. Ich freue mich eigentlich, in dem Bereich zu sein, weil ich da sehr viel selber entwickeln kann, mich einbringen kann, Produkte gestalten kann und sozusagen vom Reißbrett an was entwickeln kann. Und das macht sehr viel Spaß und man ist wenig eingeengt.
Ja. So, bevor wir jetzt einsteigen, das eigentliche Thema heute, wir wollen ein bisschen detaillierter auf die Zollrechtsreform schauen, die ja heute schon den ganzen Tag hier am Get Connected Thema ist. Haben wir unsere freie Verkehr-Kurzfragerunde? Also wir stellen kurze Entweder-Oder-Fragen und du antwortest hoffentlich fast genauso kurz. Und ich würde sagen, Janine, wir fangen einfach an.
Ja. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Logik oder Bauchgefühl?
Ach, das war damals auch schon beim ersten Podcast schwierig. Ich würde wahrscheinlich Logik sagen wieder.
Ja. Import oder Export?
Das ist genau beim letzten Mal Import.
Okay, die Frage weiß ich gar nicht, wie sie reinkam, aber sie steht hier. Spider-Man oder Batman?
Ich würde Spider-Man sagen, vor allem, weil ich eher Lust auf diese genetischen Superkräfte hätte, als einfach nur stark zu sein und Geld zu haben. Ja, Spinne, kurz mal her hier.
Ja, und dann haben wir uns erlaubt, noch eine Frage zusätzlich gemacht oder reinzubringen. Handelsunternehmen oder Tech-Anbieter?
Schwierig. Aktuell würde ich Tech-Anbieter sagen. hören ja alle mit.
Warum?
Sehr diplomatisch.
Deswegen würde ich Tech sagen, Start-up. Mal gucken, wie sich das im Laufe der Jahre entwickeln wird.
Ja, cool.
Sehr schön. Wunderbar. Ja, dann lass uns einsteigen. Zollrechtsreform. Was kommt auf die Unternehmen zu? Gefühlt war erst gerade UZK und jetzt kommt schon wieder Next Big Thing oder wie sieht's aus?
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, ich habe gesagt, 2013 just didn't cut it. Ja, also 2013 hat es einfach nicht gerissen, die Reform. Und jetzt fängt man nochmal, also nicht neu an, aber im Reißbrett an. Und das bewegt uns alle natürlich auf und runter, weil es auch wahrscheinlich die meisten von uns nochmal 20 Jahre im Berufsleben beschäftigen wird. Und das, darauf freue ich mich eigentlich.
Sind denn das nur Gesetzestexte, die sich ändern? Oder müssen sich die Unternehmen da tatsächlich auf tiefergründige Wechsel einstellen?
Ja, also ich glaube, der Gedanke ist wirklich, einen tiefgründigen Wechsel einzuführen. Also wirklich einen Shift. Das sieht man an einigen Stellen, auf die wir sicherlich noch im Detail zu sprechen kommen. Aber der Gedanke, den ich rauslese, ja, und es ist ja jetzt viel Spekulation, ich sitze ja weder im Parlament noch in der Kommission, zielt darauf ab, wirklich sehr viel Veränderung voranzubringen. Und ich glaube, das, was man hätte 2013 schon machen müssen, jetzt mit dem Hintergrund E-Commerce besonders, macht man eben jetzt, wenn man es denn hinbekommt.
Ja. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, was man hätte machen müssen. Warum macht man es denn jetzt? Was sind so die, aus deiner Sicht, die Punkte, warum es zu dieser Reform kommt?
Ja, also ich glaube, einerseits hat man natürlich, wie gesagt, Brille E-Commerce gesehen, dass der E-Commerce eine ganze Menge Veränderung bringt in dem Bereich. Und da reden wir jetzt mal unter Umständen auch von den Direct-Consumer-Shipments aus anderen Ländern in die EU. Die Menge an Daten, ich schmunzel immer, wenn ich wieder die Atlas-Teilnehmer-Info sehe, dass eine neue Zollstelle in Frankfurt aufgemacht worden ist, digital, weil die Nummernkreise nicht ausreichen. Das ist immer so ein Zeichen zu sagen, ah, früher war das alle paar Jahre oder ein, zwei Mal im Jahr. Heute ist das regelmäßig ein Event. Ja, das ist sozusagen, die Datenmengen sind einfach so groß, dass man da was machen muss.
wenn wir da mal so ein bisschen auf die Stichpunkte reingrätschen, ist da so Abschaffung 150-Euro-Grenze oder auch die verschiedenen Zollsätze, die Sie da anpassen wollen. Was ändert sich denn da konkret?
Konkret, ja, wir reden ja von einem Entwurf. Wir müssen diesen kleinen Sternchen, das kleine Sternchen noch machen. Wir sind ja in einer Entwurfsphase und in der Diskussionsphase, es kann sich noch was ändern. Ich habe Parlament und Kommission mal so nebeneinander gelegt und geguckt, was streicht sich noch was raus, kommt was Neues rein. Der Gedanke ist sicherlich zu sagen, auch weil gerade in der Presse so viel unterwegs ist, die 150 € Zollfreigrenze fallen zu lassen, so wie man schon die 22 € eine Umsatzsteuergrenze hat fallen lassen. Und in dem Rahmen gleich das E-Commerce anders abzufrühstücken. Ja, und ich komme dann auch auf so Themen wie dieses Mind-Blowing-Shift vom Zoll in eine Art Reporting-Steuer. Ja, mein Gedankengang, wie das passieren könnte, auch in der Parlamentsentwurf steht drin, iOS erst nachbauen im Prinzip, sage ich jetzt mal ganz kurz. Mhm. Und das heißt, da wird eine Menge passieren. Und auch der Zollkodex zieht halt jetzt nach Sachen, die mit unser steuerrechtlichen VAT-Regularien aus der EU, iOSS, ja, eingeführt worden sind. Da zieht der Zoll jetzt nach, damit er dem gleich steht eigentlich.
Genau, darüber hinaus gibt es ja noch Themen wie, dass jetzt Plattformen, also E-Commerce-Plattformen den Zoll abgeben müssen, also nicht mehr der Empfänger im B2C-Bereich. Ja. Und die Buckets vielleicht,
klar.
Was bedeutet das?
Ja, also dieser Begriff Deemed Importer wird jetzt mal eingeführt und genannt. Das ist dann sozusagen die Plattform. Das lehnt sich natürlich an den Deemed Supplier an, aus den Steuerthematiken. Und mein Gefühl ist, dass das auch in der operativen Abwicklung ähnlich funktionieren wird. Also ein Deemed Supplier, Steuer, Deemed Importer, Zollthematiken, wird sich um Berechnung, Einnahme von Zöllen über die Plattform kümmern müssen. Die Kunden müssen das abführen direkt an ihn. Und er muss es eben reporten. Und im besten Case einfach monatlich in einem Reporting an den Zoll schicken und dann das Geld überweisen im Sinne von, ich berechne erstmal selber, wie viel Zoll ich denke, dass ich schulde aufgrund der Einfuhren, die ich gemacht habe. Und dann gibt es natürlich die Prüfung hinterher. Und was ich auch immer sage bei den ganzen neuen Thematiken, OSS, IOSS, Impost, wir warten dann mal 2 Jahre, bis die ersten Prüfläufe durch sind und die ersten Prüfer durch die jeweiligen Unternehmen durch sind und geguckt haben, wie läuft das operativ. Und die Buckets zu dem Thema, da geht es ja darum, dass man ein Simplified Tariff aufbaut, eben diese E-Commerce-Unternehmen. Und das muss man daher schon machen, weil man sagt, im Impostbereich macht man nur einen 6-Steller, ja, für die Einfuhranmeldung, keinen 10-11-Steller. Das heißt, wie macht man da den Zollsatz dran fest? Auf 6 Stellen gibt es ja eigentlich nichts. Und dann macht man 4 Buckets, meine ich, 7, 12 und 17%. Und man kann sich als E-Commerce-Unternehmen eben dann daran orientieren, zu sagen, fällt mein Produkt in eine Kategorie Kleidung oder Schuhe, bin ich bei 17%, wähle ich dieses Bucket D aus und komme dadurch eben an die Möglichkeit, mit wenig Daten, geringer Datenkreis, trotzdem noch einen Zollsatz zu berechnen. Der ist aber auch, muss ich auch gestehen, wahrscheinlich immer unfavorable. Ja, also wenn ich Schuhe angucke, 17%, nicht alle Schuhe haben 17% Zoll, aber in diesem Bucket heißt es eben Schuhe 17%.
Also muss man sich dann entscheiden für eine Kategorie oder könnte ich theoretisch sagen, bei Schuhen bin ich jetzt da, bei
Nee, also in dem Bucket-System, so wie ich es im Kopf habe, ist es einfach so, Schuhe sind 17% und du kannst nichts mehr detailliert entscheiden. Ja, okay. Lederschuhe, nicht Lederschuhe. Hast du Schuhe. Deswegen. ja. Und das ist natürlich, genau, wie gesagt, unfavorable. Ja, und das ist für den, also nicht besonders gut, weil es andere Zollsätze gibt, die geringer wären. Aber wahrscheinlich wird man einfach als E-Commerce-Unternehmen da schlucken, wenn wir uns jetzt Plattformen angucken, die geringpreisige Waren verkaufen. Macht das dann 10, 15 Cent oder weniger aus am Artikel. Da wird man sich nicht die Mühe machen, auf dem 11-Steller, 10-Steller zu tarifieren, damit man den einzelnen Satz rausfindet.
Und das ist ja jetzt alles relativ auf den, oder das ist auf den E-Commerce gerichtet. Wird das irgendwann für ein Industrieunternehmen auch kommen, für andere Handelsunternehmen?
Ja, es ist jetzt zugeschnitten auf den E-Commerce. Man merkt auch in den Entwürfen, dass E-Commerce sehr häufig vorkommt und speziell darauf zugeschnitten sind, die jeweiligen Verfahren. Für Handels- oder Industrieunternehmen sehe ich das eigentlich nicht, weil du möchtest erstens natürlich nicht den ungünstigen Zollsatz anwenden und du möchtest Präferenzen verwenden. Und in diesem Bucket-System wird extra gesagt, es werden keine Präferenzen gezogen werden können. Das heißt, man entscheidet sich für das Bucket-System, man kommt schnell durch, super reduced data set, macht ein Reporting nur, keine EZAs, aber dafür hat man eben Nachteile wie einen höheren Zollsatz unter Umständen und keine Möglichkeit, Präferenzen zu nutzen.
Spannend.
Man muss sich schon entscheiden, aber wie ich E-Commerce-Unternehmen kennengelernt habe in den letzten Jahren, wäre für mich die Entscheidung relativ klar. Speed, Lead Time ist dann wichtig und demnach würde ich auch entscheiden und dann auch da mitmachen.
Was mir auch so ins Auge gesprungen ist, so bei dem ganzen Change, ist die zentrale Zollbehörde. Das fand ich eigentlich auch ein ganz spannender Ansatz, dass Sie das eigentlich machen wollen. Was soll denn deren Aufgabe sein? Haben die einfach die Macht über alles?
Ja, ich meine, das ist auch einer der Punkte, über die sich jetzt noch, also nicht gestritten, aber diskutiert wird. In die jeweiligen Organe packen jeweilige Verantwortlichkeiten rein. Das eine Organ sagt, es soll mehr Verantwortlichkeiten bei einer EU-Zollbehörde liegen. Das andere Organ sagt, nee, weniger. Die jeweiligen Länder werden nochmal sich einmischen, logischerweise. Und die Frage ist am Ende, wo werden wir stehen? Ja, wer wird am Ende wirklich operativ was umsetzen und was machen? Noch am unsichersten eigentlich, wie das passieren wird. Ja, da wird viel Gerangel es geben. Ich sehe auch den Punkt, ich habe erstmal gesagt, ja toll, zentral, alles super, dann ist es Member State übergreifend egal, ich kann überall melden, habe einen Kontakt, weiß, ich kriege die gleichen Antworten zurück. Aber ich glaube, du hattest im Vorgespräch gesagt, was ist mit lokalen Absprachen? Ja, also wenn ich in meinem lokalen Zollamt Absprachen habe, wie werden die auf EU-Ebene transferiert? Werden die transferiert oder fallen die einfach weg, was wahrscheinlich ist?
Ja, manche Unternehmen haben sich ja wirklich gut eingespielt mit ihren Zollämtern, sage ich mal, Zollbehörden und das wäre dann wahrscheinlich wieder hinfällig, die Beziehungen, die man aufgebaut hat und dann.
Ja, das hängt dann natürlich davon ab, was ich eben sagte, wie viel Verantwortung lokal bleibt und wie viel zentral gesteuert werden wird. Lässt man den Zollbehörden lokal Spielraum? In welchen Bereichen bekommen sie Spielraum und wie viel? Wie müssen sie sich auch dann in die EU rechtfertigen, wenn es Ausnahmen gibt und man wieder das Thema hat, mache ich ein Customs Office Hopping? Office Hopping? Oder nicht und komme ich dann doch an anderen Stellen wieder ein bisschen besser weg als an anderer Zollbehördenstelle. Muss man gucken, wird man sehen. Ja, ich glaube, Hauptthema bei dem Entwurf ist auch, man möchte was anfassen, was bewegen, man muss es aber auch dann zu Ende bringen. Ja. Und da haben wir noch gar nicht über die IT gesprochen.
Das wird dann die nächste Challenge sein.
Genau, ja.
Ja, ich glaube auch gerade so, wo meldet man sich dann? Also wenn man theoretisch sich ja überall melden könnte, EU-weit?
Ja, zentrale Hotline, Notfallservice, da sage ich nur ICS-2-Ausfall. Was passiert, wenn da die Server in der EU down sind? Geht überhaupt noch irgendwas? Wird spannend sein. Natürlich muss man auch dann natürlich lokale, zentrale Telefonkontakte zur Verfügung stellen, auch in Landessprache natürlich. Macht ja keinen Sinn, wenn man eine EU-Zollbehörde hat, die Englisch spricht, aber lokal anders gesprochen wird. Also das wird ja interessant.
Ist man sich da schon am Formen? Hört man da schon was? Wie die sich zusammensetzen wollen oder wie die sich formen wollen? Oder ist da einfach mal der Gedanke da, was es werden soll?
Ja, ich habe ein paar Sachen gelesen. Da geht es dann um Advisory Boards und wie viele Mitglieder es da gibt und wer da der Chef sein soll von den jeweiligen Gremien. Aber ich habe jetzt gerade noch keine genauen Details oder ich habe es nicht gelesen, im Sinne von, wie das genau ausgestattet werden soll. Aber ich meine auch, in dem Originalentwurf gab es eine Budgetplanung, wie viele Mitarbeiter glaubt man zu brauchen, wo fällt das ins EU-Budget rein. Also Überlegungen gab es da schon, ich habe die jetzt nur nicht alle im Kopf und ich erwarte aber auch, dass sich das noch ändert. Besonders dieses Thema EU-Zollbehörde und Verantwortlichkeiten, da wird sich noch viel ändern.
Thema IT hast du kurz angesprochen, ein großes Novum soll dieses Data Hub oder ein zentrales Data Hub sein, wo, glaube ich, die EU ziemlich viel Hoffnung reinsetzt. Was weiß man darüber?
Ja, EU Customs Data Hub, eigentlich eine zentrale Schnittstelle, um alle Zollanmeldungen da rein zu pumpen auf EU-Ebene. Und dann eben auch zentral von diesem Server oder diesem System Antworten zu bekommen, Risikoüberprüfungen und alles Mögliche. Viel Hoffnung reingesetzt wird, ich glaube, weil es wirklich so ist, wenn man die ganzen Mitgliedstaaten-Systeme hat, das habe ich mal so überlegt, das wäre so, als wenn in den USA jeder Bundesstaat ein eigenes Zollsystem hätte. Ja, so ungefähr leisten wir uns das. Und ein Hub kann interessant werden, wie gesagt, IT, Ausfallsicherheit, Risikomanagement, was wird da passieren? Ich begrüße auch ehrlicherweise diesen Schritt, dass gesagt wird, E-Commerce wird Guinea Pig. Ja, also es wird so Versuchskaninchen sein. Es wird ja speziell davon gesprochen, auch dem E-Commerce diesen Hub früher zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise früher die auch zu verpflichten, den zu nutzen, diesen Hub zentral. Und so wie ich E-Commerce kenne, so würde ich sagen, klar, los, gibt uns den Hub, wir schmeißen da Daten rein, aber dann erwarte ich auch, dass die da verarbeitet werden, dass sie zurückkommen und ich nicht meine Daten fünfmal in fünf verschiedene Systeme schmeißen muss, wie jetzt unter Umständen, was mich wirklich ein bisschen fuchsig macht, ja, ICS2, CBAM-Portal, also man, teilweise kopiert man die gleichen Daten in fünf Systeme rein und teilweise auch Daten, die der Zoll selber erhoben oder selber generiert hat, also da geht bei mir der Hut hoch, das kann es nicht sein, ja.
Kann ich nachvollziehen.
Und das wäre dann, ja, würde so ein zentrales Data Hub, hoffentlich ist deine Hoffnung alles...
Die Idee ist gut.
Ja, die Idee ist gut, abgesehen von dem Thema mit dem Lokalen, ja, was passiert, wenn man lokale Fragen hat und Entwicklung. Ich würde auch sagen, wenn es diesen Data Hub geben soll, dann muss die EU-Behörde, müssen ja anfangen, jetzt schon nächsten Monat IT-Kräfte zu rekrutieren, ganz fleißig. Weil der
machen Sie doch. Machen
ja, okay, gut, dann wisst ihr das besser als ich. Werben die bei euch ab, die Leute. Tini dann um. Wäre sicherlich nicht schlecht, wenn man Praktika da aufnehmen würde. Ja, also das wird herausfordernd werden.
Ja, ein Teil wird aus dieses Trust and Check Trader.
Ich weiß nicht, welche Marketingabteilung diesen Namen
durchgewogen hat. Ja, ich kann ihn nicht mal aussprechen.
Also Trust and Check Trader.
TNT, oder nicht? Also eigentlich gar nicht so.
Ja, Markenrechte hat man vielleicht ein Problem dann. Aber der Name ist furchtbar. Er soll eigentlich ein AIO-Erweiterungsprogramm sein mit ein paar versteckten Themen wie Direktzugriff auf Live-Daten, was ich nicht sehe, was vielleicht gewünscht ist, aber das sehe ich nicht, dass die Unternehmen direkt sich an Zollsysteme anschließen, im Sinne von der Zoll kann aktiv Buchungen abfragen, ja, die er sehen möchte, das möchte ich mal sehen. Und dann gibt es noch Themen zum Sachen zum Thema, ja, wie lange wird der AIO gültig sein, gibt es Übergangsfristen, wird er auslaufen, also das wird auch spannend. Der Gedanke ist eben, höhere Compliance-Anforderungen zu stellen, allerdings auch dadurch höhere Freiheiten zu gewähren. Ja, wie gesagt, Entwurfstatus, aber wenn ich sehe, dass teilweise Zollschuld mitgeteilt werden soll von Unternehmen an den Zoll, erinnert mich so ein bisschen an das, was in UK schon möglich ist, dass man eben monatlich selber sich reportet und sagt, so viel Zoll, denke ich, schulde ich euch. Ja, dann geht es aber darum, dass man natürlich die Systeme vorher genau prüft. Da muss man Systemprüfungen machen, Systemaudits machen. Und wenn die funktionieren, kann man natürlich sagen, ja, ich muss nicht jede einzelne Meldung durch ein System jagen, eine Berechnung durchführen und dann dem Wirtschaftsbeteiligten mitteilen, was er schuldet, sondern andersrum geht es auch. Das ist einer der größten Mindshifts meiner Meinung nach. Wenn das funktioniert, wird das wirklich, im E-Commerce wird es anfangen. Wie gesagt, Customs Data Hub, Guinea Pig. Und wenn es dann weitergeht an Unternehmen, wird das eigentlich, ja, interessant.
Also löst das denn der komplette AIO-Status ab?
Ich glaube, es soll so sein. Ich glaube, es soll ihn ablösen, ja. Es ist noch nicht 100% sicher, wie lange die AIOs gültig sind. Dann laufen wir wieder in Verfahren wie diese Neubewertung, die wir auch nach dem letzten UZK hatten, wo alle Bewertungen, Bewilligungen neu bewertet werden. Man guckt, bestehen die Voraussetzungen noch? Werden die auch unter Umständen höheren Voraussetzungen erfüllt? Möchte das Unternehmen den Trust and Check Trader überhaupt erwerben oder nicht? Oder geben sie dann den AIO zurück und sind dann raus aus dieser Schiene? Das wird man abwarten müssen.
Spannend. Also AIO, Erweiterungsprogramm, finde ich jetzt auch nicht marketingtechnisch so den Brüllernamen.
Ja, vielleicht fällt mir noch ein Namen ein, dann poste ich den und mache eine Umfrage bei LinkedIn und guck mal, was wäre sinnvoller dafür. Aber
schauen wir mal, was sie sich noch ausdenken werden. Ich denke, wichtig ist ja, dass es funktioniert, dass es akzeptiert wird. Und ich glaube, das kann dann schon helfen. Was von diesen Punkten, die wir gerade gehört haben, was ist denn so aus deiner Einschätzung nach das Wichtigste für die Unternehmen? Worauf würdest du dich als Zollverantwortlicher in einem wirtschaftsbeteiligten Unternehmen am meisten freuen?
Ja, das kommt auf die Art des Unternehmens wieder an. Ich habe ja gesagt, im E-Commerce ist man so ein bisschen entspannter und sagt, ja, schicken wir die Daten mal hin, wir haben sowieso Mengen davon. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Wir schlucken unter Umständen auch ein bisschen mehr Zollsätze, um die Ware schnell durchzubekommen. Industrie- und produzierendes Gewerbe, die werden sicherlich damit mehr Schwierigkeiten oder mehr Herausforderungen haben, weil sie einfach ihre Prozesse intern anpassen müssen. Zentrales Customs Data Hub, eine Schnittstelle für alle Importe überall, führt ja auch ein bisschen das fort, was man mit Member States übergreifende Bewilligung mal anfangen wollte, dass man einfach überall melden kann. Und das soll das dann sein. Hauptproblem natürlich, haben wir gesagt, IT-Timelines sind immer hinten dran. Das ist auch, glaube ich, die größte Gefahr. Besonders unter dem Aspekt, dass jetzt in den neuen Entwürfen, dass sogar Fristen vorgezogen werden. Ich bin jetzt nicht so versiert und sage, passiert das regelmäßig, dass die Kommission sagt, ja, 2028 passiert das und dann sagt das Parlament, nee, 2026 und die SPD sagt übermorgen. Da geht es um die Freigrenze, 150 Euro Freigrenze, die gerade in der Presse rumschwirrt. Und da gucken wir mal, was da passiert. Kleiner Wink Richtung USA, mal gucken, wann die ihre De Minimi-Regel abschaffen für E-Commerce. Ich bin da so ein kleiner Glaskugel Zukunftswerk und guck mal, was da passiert, aber ich bin sehr gespannt.
Ich habe auch das Gefühl, von dieser Reform spricht man immer wieder mal in anderen Formen. Wie sieht denn so der Zeithorizont aus? Wenn du jetzt hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, was ist realistisch? Ist da
was ist gewünscht?
Was in deiner Glaskugel?
Was ist realistisch? Ja, ist eine gute Frage. Wie gesagt, in den neuen Entwürfen wurden Fristen vorgezogen. Wer weiß, ob die wieder nach hinten gelegt werden. Ich würde jetzt mal sagen, dass 1,5 Jahre für den EU-Data-Hub für E-Commerce sehr sportlich ist. Ich will aber auch keine Situation haben, wo man jetzt sagt, aus politischen Gründen möchte man die Freigrenze wegfallen lassen, aber hat kein System, mit dem man das abwickeln kann. Wir hatten damals so das Thema mit dem Impost. Ja, da wurde die 22-Euro-Freigrenze gestrichen, aber es gab Impost noch nicht. Also mussten die Kurier-Express-Dienstleister irgendwie Excel-Listen schicken an den Zoll, weil keiner wusste, was passiert. Und alle wurden sagen, ja, wir schieben das noch auf, es dauert noch. Also das wird die größte Herausforderung werden und auch die größte Gefahr des Ganzen. Also wenn man es wirklich möchte, muss man jetzt Full Speed geben. Ich aus dem Startup würde natürlich sagen, finde ich super, bin ich dabei. Ja, hiret mich direkt mal. Ich mache ein bisschen Wind und Luft. Also heiße Luft vielleicht nur, mal gucken. Aber ich pushe das voran. Und dann legen wir damit los. Aber das kann muss der nächste große Wurf sein. Ich habe das mal, glaube ich, gepostet, als im Mai letzten Jahres, der erste Entwurf rauskam. Ich war irgendwie im Urlaub, kam wieder und plötzlich, oh, da ist der Entwurf. Gut, mich hat es überrascht, weil ich nicht eng dranhänge in den Gremien. Na, deswegen hat es mich überrascht, fand es aber erstmal positiv.
So, jetzt ist der Zeitplan noch so ein bisschen ungewiss. Ah. Also du hast, was war es, 1.1.28 oder 31.12.27? Also für was war das nochmal?
Ja, es geht ja auch um dann, was dann live gehen soll zu den verschiedenen.
Hast du da so die vier wichtigsten Meilensteine parat oder sollen wir es einfach in die Shownotes hauen zum Nachlesen?
Es gibt diese Grafik auf der EU-Webseite, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Wie gesagt, eigentlich war geplant, glaube ich, 2028 diesen Data Hub aufzumachen für E-Commerce. 2032 optional, meine ich, für Industrieunternehmen und 37 Full Live-Gang. Jetzt hat man das alles ein bisschen nach vorne gezogen. 26 am besten für E-Commerce, 28 meine ich für optional für andere Unternehmen. Nicht zitieren daran, bitte gucken Sie auf der Webseite des Zolls nach, da steht es nochmal genauer nach auf der EU-Seite, wenn sich was verändert. Und das wird sich auch nochmal unter Umständen verschieben.
Hört sich an.
Es geht wirklich darum, Einführung EU-Data-Hub. Wann wird der optional, wann ist der verpflichtend, wann ist der full functional? Ja, die erste Gedanke über das 37 oder 38, ich kann diese Zahlen gar nicht, 2038, meine Güte. da muss ich wieder Handzeige machen, wer ist denn noch dabei in 2038 und macht noch fleißig toll, aber es sieht alles sehr jung aus hier im Publikum, von daher toi, toi, toi. Wenn wir noch Spaß daran haben bis dahin, ja, kann ja sagen, es macht keinen Spaß mehr, aber wenn es noch Spaß macht, dabei bleiben.
Wie ist denn das, wenn du jetzt gerade die Unternehmen auch ansprichst, macht es da Sinn, jetzt schon auf das Thema aufzuspringen und das zu verfolgen? Oder ich sehe auch so, boah, da wird noch nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und
ja, also ich würde wahrscheinlich jetzt noch kein Steering Committee aufrufen bei mir intern, um das anzustoßen und zu gucken, was mache ich eigentlich, was muss ich aufnehmen in meine Prozesse. Ja, den finalen das genaue Gesetz abwarten, dann die Timelines nochmal angucken und dann sich genau überlegen, was muss ich eigentlich machen oder was möchte ich eigentlich machen an der Stelle. Und wenn man jetzt sagen würde, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, nochmal überall 3-4 Jahre auf die Zeitleine draufrechnen und dann kann man sich nochmal ein bisschen zurücklehnen vielleicht.
Aber kann man schon was vorbereiten machen? Also das Thema Stammdaten ist immer so ein Thema, nochmal angehen.
Ja, da sind wir alle, also seid ihr wahrscheinlich auch, so wie Schallplatten, die sich dann immer drehen, Stammdaten. Ich war in vielen Unternehmen, Stammdaten war immer ein Thema, Stammdaten waren nie so toll, wie sie hätten sein sollen oder müssen. Das ist eigentlich ein ständiger Kampf, würde ich fast sagen. Und im E-Commerce sowieso, wo sich die Artikelmengen immer wieder erhöhen und Stammdaten gerne mal aus der Marketingabteilung kommen. Also nichts gegen Marketing, aber das ist dann für den Zoll manchmal nicht so sinnvoll. Aber Stammdaten, gut.
Ja gut, die Stammdaten sind sie ja eh doch ganz Zollwelt.
Ja, da kommen wir jetzt auch Thema CBAM und so, Lieferkettengesetz.
Selbst wenn man sich jetzt zurücklehnen kann, erstmal so, um auf dem Laufenden zu bleiben, was ist so die beste Quelle? Ich glaube, du hast den Entwurf gelesen von der Kommission und vom Parlament und sollte das jeder mal gelesen haben? Macht das Spaß? Oder,
Ich habe den Kommissionsdraft noch gelesen, da war der noch nur auf Englisch verfügbar, da gab es noch die Übersetzungen nicht. 250 Seiten, meine ich, die Hälfte hat man natürlich wieder vergessen nach dem Lesen. Wenn man viel Spaß dran hat, kann man sich das natürlich aktuell geben, obwohl ich auch wieder warten würde, bis das nächste Reading durch ist. Ich habe bei mir inzwischen als Favorit diese Webseite der Kommission, wo man sehen kann, wie weit ist der Entwurf, Second Reading, First Reading, und guckt da ganz gespannt, bis der nächste Text kommt, aber auch nur, weil ich wirklich da dann sofort drauf springe und gucke, was passiert, weil mich das so beschäftigt, aber fürs tägliche Doing.
Auch erstmal zurücklehnen und...
Ja, klar. Also.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt dir so zuhört, wir wollen jetzt auch gar nicht groß politisch werden oder so, aber so dieses goldene Zeitalter des Zollmanagements, bricht das an, bricht das ab? Nimmt das Fahrt auf?
Also was möchte man als goldenes Zeitalter bezeichnen? Ja, wenn man jetzt sagt, Lieferkettengesetz, CBAM, Embargos, Dokumente generieren bis zum Umfallen, ist das goldene Zeitalter? wahrscheinlich nicht. Wäre ein zentrales System, wo alles automatisch passiert, ein goldenes Zeitalter vielleicht schon. Ich bin aber auch der Meinung, dass man bei der KI mal gucken muss, wie geht es da weiter? Ganz reißerisch gesagt, pointiert würde man wahrscheinlich sagen, in 10 Jahren spricht eine KI auf der wirtschaftsbeteiligten Seite mit einer KI auf der Zollseite und dann können wir uns alle zurücklehnen, mal abwarten, ob es in die Richtung geht. Aber dann gibt es auch wieder so schizophrene Aussagen wie, ja, aber es darf keine KI verwendet werden, um Zollanmeldungen auszufüllen. Das ist doch was in den USA dann passiert ist oder die muss in den USA selber programmiert werden. Andererseits nehmen die Behörden gerne eine KI zur Hilfe, um die Daten, die sie anfordern, und ich fordere immer mehr Daten, durchzuforsten, weil sie genau wissen, die Daten, die ich alle fordere, darin bin ich ja ganz toll, aber mehr Daten fordern, die dann auch sinnvoll zu analysieren, das fällt mir dann schwer, also muss ich dafür selber eine KI einsetzen.
Ja. Okay, dieses goldene Zeitalter, diesen Eindruck konnte man gewinnen, wenn man so die Pressemeldung der EU zur Zollrechtsreform gelesen hat. Ich habe hier mal so ein paar Sätze rausgepickt und vielleicht kannst du es einfach so ein bisschen kommentieren oder einordnen, ob du es auch so
siehst. Muss ich ein Pokerface vorher anlernen?
Probier's mal, aber es hört sich ja schon sehr vielversprechend an. Also hier schreibt die EU zum Beispiel: Die Reform wird das Zollwesen für ein grüneres, digitaleres Zeitalter rüsten und zu einem sicheren und wettbewerbsfähigeren Binnenmarkt beitragen.
Der Gedanke ist da. Die Umsetzung warten wir mal ab. Also ich sehe den Gedanken auch schon so im Entwurf tatsächlich, aber die Umsetzung fordert eben eine ganze Menge Engagement. Und da lasse ich mich aber auch gerne positiv überraschen, ja, von der IT, von der EU, von allen, die mitmachen.
Schön wäre es. Also hört sich ja echt prima an. Genau, schauen wir mal.
Ja, ich habe den zweiten Satz. Mit der Reform werden Zollmeldepflichtige und Wirtschaftsbeteiligte vereinfacht und gestrafft.
Was wird vereinfacht gestrafft? Meldungen?
Muss ich nochmal kurz, Entschuldigung. Zollmeldepflichten.
Ja, kann schon sein, dass man sagt, man möchte schneller Meldung bekommen. Das geht dann in die Richtung, dass man sagt, am liebsten hätte ich als Zoll direkten Eingriff in dein ERP-System, lieber Wirtschaftsbeteiligter, und ich ziehe mir die Buchung selber raus über Nacht, wenn ich lustig bin. Das wird man sehen.
Ja. Manch gehen die dann auch wirklich hin oder sammeln die jetzt auch einfach Daten? Mensch, gehen die wirklich hin und picken sich da dann freiwillig drauf?
Ja, das kommt drauf an, was da jetzt der Gedanke dahinter ist. In einigen Sätzen sieht es so aus, wie gesagt, Entwürfe. In einigen Sätzen sieht es so aus, dass sich dann Trust and Track Traders irgendwie anbinden müssen an irgendeinen Hub und dass dann die EU einfach queryen kann, was sie sehen möchte oder welche Buchungen sie sich angucken möchte. Im Prinzip eine permanente Zollprüfung, ja, so nach dem Motto.
Ich glaube, das ist Voraussetzung, dass man Realtime-Zugriff genau gewährleistet.
Das könnte man jetzt aus einigen Entwürfen und Paragraphen so rauslesen. Ob das final so kommt, wird sich zeigen. Also da bin ich ehrlicherweise eher skeptisch, weil IT-Sicherheit ist ja jetzt schon ein riesiges Thema und dann noch andere auf mein System zugreifen zu lassen, ohne irgendwie eine Sandbox zu machen oder den DMZ oder sowas mit den Daten. Also,
ja, und dann auch länderübergreifend, wenn es ja EU...
Ja. Ja, also was ich schon sehe, dass man sagen kann, Meldungen an ein EU-Zollportal schicken, da wird sich dann auch zeigen, wie gestaltet sich das aus mit den Bewilligungen, ist es dann beim Trust and Check Trader alles eine Art Anschreibung oder macht man normale Zollmeldungen weiterhin, das bleibt abzuwarten.
Okay, eine Aussage aus der Pressemeldung hätten wir noch, die ist ein bisschen länger, die neue EU-Zolldatenplattform, mit dieser Spitzentechnologie wird es möglich sein, die von der Wirtschaft bereitgestellten Daten zu bündeln, sodass die Behörden durch maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und menschliches Eingreifen einen vollständigen Überblick über die Lieferketten und den Warenverkehr erhalten. Hört sich so ein bisschen auch wie 1984 an, so? Oder?
Also ich meine jetzt die Abteilung PR, die den Satz geschrieben hätte, hätte jetzt auch Trust and Check Trader benennen sollen. Ja, dann wäre es schöner rausgekommen. Ja, wie gesagt, es soll alles sehr schön werden. Ja, man soll sich da verbinden können. Es ist ein Umschwung im Denken und darin, wie wir Zoll in Zukunft betrachten. Das sehe ich auch.
Ich finde es sehr spannend, was da die ganze EU auch vorhat, wo sie hinwollen und die ganzen Themen rauszunehmen. Eben manchmal ist es sehr schwere Kost auch. Und ich glaube, da so einen Kanal zu finden, dass in leichte Kost umzuwandeln und halt auch für den Anwender dann irgendwie greifbar zu machen. Oder eben zu wissen, ah, jetzt muss ich was tun und jetzt muss ich aber nur wissen, dass es was gibt. So diese Brücke finde ich schon noch irgendwie schwierig.
Ja, ich sag mal freier Verkehr. Ja.
Ah, ja.
Da kann man ja was aufbauen. Vielleicht kann man ein paar kürzere Podcasts machen, regelmäßigen Abständen, wenn es neue Infos gibt oder so. Oder Achtung, das steht als nächstes an. Ja, 5 Minutes, TikTok, weiß ich nicht, aber...
Sind ja das vielleicht ist auch Next Level.
Genau, Next Level, Spitzentechnologie. Ja.
Wäre eine Idee, also klingt gar nicht schlecht.
Ja, oder? Also ja, oder? Und zu dem Punkt Spitzentechnologie, ich meine, jeder, der jetzt CBAM-Portal, ICS2 und diese anderen Sachen, die jetzt in den letzten Jahren gefühlt mit sehr heißer Nadel zusammengestrickt worden sind und auch hinter den Gesetzesfristen hinterherhingen, würde man ja fast sagen, ja, Frist geht los, Portal kommt später. Das ist so der Standard-Modus operandi aktuell. Das sollten wir eigentlich nicht nochmal bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass die EU da was gelernt hat. Ja, vielleicht auch nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich habe das Gefühl bekommen, dann haben sie mich gut eingefangen, ja, wenn ich das Gefühl bekommen habe. Aber ich bin aber auch persönlich ein sehr optimistischer Mensch. Also das bekommt man aus mir auch nicht raus.
Aber ist ja auch eine gute Einstellung.
Genau, finde ich auch, ja.
Ja, also grundsätzlich haben wir jetzt ein bisschen angezapft, was wir anzapfen konnten. So gegen das Ende vom freien Verkehr haben wir immer noch so eine Wunschfragerunde. Und jetzt sage ich nicht, dass wir TikTok machen sollen. Was hättest du an den Zoll oder an die Reform vielleicht auch oder generell im Zollwesen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Ja, mein Wunsch wäre, das habe ich eben auch schon mal gesagt, einfach mit voller Power da loszulaufen, E-Commerce gerne an die Kandare zu nehmen, ja, und die mitzunehmen, vielleicht ein bisschen mehr Praxis-Input. Natürlich gibt es die ganzen Wirtschaftsverbände und die Interessensgruppen, die auch da mitgestalten auf EU-Ebene, die Praktiker vielleicht noch mit einbeziehen, die jeden Tag das eigentlich machen und umsetzen müssen.
Also in die Diskussionen.
Ja, genau, weil eigentlich das Thema ist, man soll mal jemanden fragen, der Zollermeldungen macht, wenn man ein System schreibt, wo Zollermeldungen reingehören. Ja, ich habe das mal zu dem Elster-Portal so formuliert. Elster ist von einem Finanzbeamten programmiert worden, der das aber selber nie benutzen musste für seine private, ja, zur Steueranmeldung, so nach dem Motto. Oder er weiß es eh, weil er das jeden Tag macht, aber es ist nicht geschrieben von jemandem, der auf als User-Sicht, als User drauf guckt und sagt, ich muss es verwenden, ich brauche doch eine Info, wie die Felder hier funktionieren. Und das ist, glaube ich, das, was, wo wir auch viel, oder ihr vielleicht auch, gibt es einen Verband der Zollsoftwarehersteller, viel Überzeugungsarbeit leisten muss, wenn dieses Portal kommt und sich dann in die Details geht, Ausprägungen, Schnittstellen, immer wieder erzählen, nein, wir brauchen das userorientierter, wir brauchen das anwenderorientierter, nicht mit eurer Rechtsbrille bauen. Ich habe ja eben gesagt, Optimismus ist mir ins Blut, in die Wiege gelegt. Das möchte ich weiter vorantreiben.
Ja, cool, dann hoffen wir, dein Wunsch geht in Erfüllung. Wir fiebern alle mit.
Ich meine, natürlich kannst du alle geben, die hier sagen, nee, das wünsche ich mir eben nicht so. Ja, das wäre unschön, wenn wir das zentral alles haben, wenn die EU-Zollbehörde zu viel Macht bekommt. Macht, klingt jetzt auch nicht so schön, aber zu viel Verantwortung bekommt, mein lokales Zollamt zu wenig entscheiden kann. Was machen die eigentlich? Sind die dann nachher demotiviert? Wir brauchen ja auch trotzdem weiter Fachkräfte. Ja, wenn eine Fachkraft aber als Zollbeamter nur da sitzt und die Anordnung der EU umsetzen muss, nein, darfst du nicht durchlassen. Was tut das für die persönliche Motivation im Job? Da wird man sich nochmal mit beschäftigen müssen.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was kommt. Und ich sehe auch, dass wir vielleicht 2038, was hast du gesagt?
Ja,
Roundabout sicher nochmal zusammenkommen werden.
Ja, wir können ja alle 2 Jahre jetzt auch, nächster Vorschlag, alle 2 Jahre so ein Check-in machen. Zollreform, wo stehen wir jetzt? Was ist der neueste Stand? Was hat sich geändert? Was wurde nochmal umgeworfen? Wie optimistisch, vielleicht könnte man so ein Optimismometer machen, wie sicher bin ich, dass das so kommt, aktuell 80% vielleicht, 90%, fragen wir 2 Jahre nochmal nach, wo es dann hingeht,
Aber
ich bleibe am Thema dran, also mich kommt vom Zoll keiner mehr los und umso mehr ich da einsteige, umso mehr Spaß macht es auch, besonders weil ich bin 2012 angefangen mit Zoll, da war diese ganze Diskussion mit der 2013er Reform ja eigentlich schon durch, ich habe das also ein bisschen verpasst, ich war noch nicht tief genug, ja, das tut mir ein bisschen leid. Irgendwann kam dann die Reform, irgendwann ging die live, letzte Zollkodex, habe auch neue Bewertungen, also Bewertungen der Bewilligung neu gemacht bei Firmen und habe dann gedacht, diesmal bist du von Anfang an mit dabei, von den ersten Texten, bis es dann umgesetzt wird oder umgesetzt werden soll. Das macht eigentlich sehr viel Spaß.
Das merkt man.
Ja.
Also ich denke, uns wird das Thema auch beschäftigt natürlich. Also wir werden es auch weiter verfolgen und wenn wir Fragen haben, kommen wir gerne wieder auf Sie zurück, oder? Aber für heute, glaube ich, sind wir am Ende.
Sind wir schon am Ende, tatsächlich. Was sagt denn? Also, wann müssen wir den Raum wieder freigeben?
Zumindest unseres Gesprächs. Also vielen Dank auf jeden Fall, Ole, für das Gespräch. Vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Und der erste Podcast war ja normal. Der hier war ja live vor Publikum. Also ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Und natürlich auch ganz herzliches Dankeschön an euch, die ihr alle hier seid und hier geblieben seid. Hat Spaß gemacht,
Janine,
mit euch Spaß gemacht, von daher.
Lade mich gerne wieder ein, es hat Spaß gemacht. Hoffe euch auch.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, die Folge wird es im Nachgang auch zum Anhören geben. Wir werden die ein bisschen nachbereiten, aufbereiten und dann wie immer auf Plattformen wie Spotify oder Deezer oder Amazon oder Google oder Apple, gerne anhören, gerne liken, gerne weiterempfehlen, gerne abonnieren. Und wenn noch Fragen sind, du bist noch da. Und ansonsten kann man auch uns bei Anregungen, Fragen einfach per E-Mail podcast@aib.com erreichen. Und dann sage ich nochmal vielen Dank, Ole.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.